D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich begrüße euch damit herzlich zu diesem Dienstagabend. Eine Stunde Film. Wir gucken auf das, was auf den großen und kleinen Screens so los ist. Vielleicht das Wichtigste gleich mal vorab, abgesehen davon, dass ich jetzt weiß, welchen Knopf ich hier drücken muss. Ich habe außerdem von letzter Woche Dienstag auf diese Woche Dienstag gelernt, wie man E-Mails liest. Ja. Da lacht ihr, das war gar nicht so einfach, zumindest was unsere hochoffizielle Mailadresse angeht. mail@dradiowissen.de. Die werde ich heute Abend geschätzte 140.000 Mal erwähnen, einfach weil ich jetzt weiß, wie man da drankommt von diesem Rechner, der hier vor mir steht. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch mit mir kommunizieren über die bekannten sozialen Netzwerke, aber mail@dradiowissen.de, ich weiß jetzt, wie man da drankommt. Bin ich ganz froh drüber. So, wir gucken auf die Neustarts von dem kommenden Donnerstag, übermorgen. Lone Survivor ist einer der Filme, ist ein US-Kriegsfilm mit Mark Wahlberg nach einer wahren Begebenheit. Finde ich nicht unproblematisch, den Film. Wir gucken dann auf die nächste, neueste Computerspielverfilmung. Need for Speed hat es von PC und Konsolen auf die Leinwand geschafft. Da könnt ihr gerne schon mal eure grundsätzliche Meinung zu raushauen. Verfilmte Videospiele, ist das eine gute oder eher eine schlechte Idee? Und mir diese Meinung schicken an, genau, mail@dradiowissen.de. Dann freue ich mich sehr, euch was über eine sehr spannende Doku erzählen zu können. Journey to Jaw mit Tillmann Otto in der Hauptrolle, besser bekannt als Musiker Gentleman. 7 Jahre lang hat der bei seinen diversen Aufenthalten auf Jamaika mitgefilmt, was er da macht. Donnerstag startet auch diese Doku und Gentleman ist heute Abend auch im Interview hier. Also viel drin in der einen kleinen Stunde unseres lauschigen Film-Dienstagsabends und deshalb legen wir auch gleich los mit dem ersten Film.
Ziel dieser Mission ist es, Ahmad Shah zu finden und auszuschalten.
Das ist unser Mann. Führender Taliban, ist verantwortlich für den Tod von Marines in Ostafghanistan. Ein primäres Ziel.
So soll es sich angehört haben. 2005 bei einem Briefing in Afghanistan, bei dem einer kleinen Gruppe von Spezialeinheitssoldaten, US-Soldaten, gesagt wurde, was ihr nächster Auftrag ist. So hat es zumindest der Soldat Marcus Luttrell in seinem Buch geschrieben, seiner Biografie, die hier verfilmt worden ist. Gespielt wird er von Mark Wahlberg und Luttrell soll mit 3 weiteren Navy SEALs auf einen Berg steigen, von dem aus man eine gute Sicht auf das Dorf haben soll, in dem sich der Taliban-Anführer wohl versteckt. Ist eine höchst geheime Operation im staubigen Terrain. Sollte Ahmad Shah entdeckt werden, dann sollen die 4 Verstärkung anfordern, womit sie nicht gerechnet hätten, ist allerdings, dass den 4 auf dem Berg 3 afghanische Ziegenhirten direkt in die Arme laufen. Die Frage, was jetzt? Sind es harmlose Zivilisten oder sind es Taliban-Spione?
Wie ich das sehe, haben wir 3 Möglichkeiten. Erstens, wir lassen sie laufen, steigen höher rauf und in einer Stunde haben die uns. Zweitens, wir fesseln sie. Verschwinden und lass uns drauf ankommen.
Drittens,
wir schaffen die Gefährdung aus der Welt.
Ja, was das heißt, sollte allen klar sein. Ich werde nicht vorwegnehmen, wie sich die 4 Soldaten entscheiden. Wichtig ist nur, ab jetzt läuft tatsächlich alles schief, was schief laufen könnte. Es dauert nicht mehr lange, bis die Elite-Soldaten von zig Taliban umzingelt sind. Einfach auch, weil der Funkkontakt im afghanischen Niemandsland permanent gestört ist. Und das Briefing der Soldaten, drücken wir es mal vorsichtig aus, eher lückenhaft war. Das ist das Resultat. Wir haben damit die Situation von 4 eingekesselten US-Soldaten, die gegen zigmal so viele Taliban kämpfen. Grundsätzlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nichts gegen solche Filme, wenn sie gut gemacht sind und wenn sie das Klebrige irgendwie loswerden. Erinnere mich zum Beispiel an den Film Green Zone, hieß der. Da hat Matt Damon die Hauptrolle gespielt vor ein paar Jahren. Das war so ein nicht klebriger Film über den US-Kriegseinsatz im Irak damals. Dieser hier ist dagegen an einigen Stellen wirklich sehr auf der Kippe. Da haben wir nämlich immer wieder mal dieses typische über alles andere gestellte Kameradschaftsmotiv, dieses oft sehr pathetische einer für alle Motiv, das kostet Glaubwürdigkeit. Es ist nicht so zum Glück, dass das gesamte Credo des Films so in diese Richtung ginge, alle amerikanischen Soldaten sind die Superhelden und alle Afghanen sind doch irgendwie Taliban oder wenigstens Sympathisanten. Das nicht, aber unterschwellig hat es tatsächlich schon deutlich erkennbar dieses klar gegliedert gegliederte Gut-Böse-Gefälle und wer so mit amerikanischem Pathos und diesem Patriotismus, den diese Filme oft haben, wer da kein größeres Problem mit hat, der wird sicherlich in erster Linie einen spannenden Film auf der Leinwand entdecken. Wer da so ein bisschen skeptisch ist, und ich zähle mich an dieser Stelle gerne dazu, wird vielleicht mit der ein oder anderen Umsetzung so seine Probleme haben. Lone Survivor heißt der Film, ist gut 2 Stunden lang ab 16 Jahren freigegeben und startet übermorgen am Donnerstag bei uns im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch einen Studiogast im Interview versprochen heute Abend, da werde ich mich auch dran halten. Gentleman, den ich heute Nachmittag in Berlin noch treffen konnte, der gerade unterwegs ist, nicht um ein neues Album vorzustellen, was man von ihm kennt, als Musiker der er ist, sondern der seinen neuen Film vorstellt. Eine Dokumentation, die gedreht worden ist von 2 Regisseuren. Der Film heißt Journey to Jah, und bevor wir zu Gentleman selbst kommen, würde ich euch gerne noch ein bisschen was über diesen Film erzählen. Der hat eine interessante Entstehungsgeschichte, weil es 7 Jahre gedauert hat, diesen Film fertigzustellen. Vor 7 Jahren haben die beiden Regisseure, der Schweizer Noel Dernsch und Moritz Springer, angefangen mit Gentleman zu drehen, immer dann, wenn der in Jamaika war. Gentleman hat dort ja unter anderem Musik aufgenommen und natürlich auch Freunde aus der Reggae-Szene besucht. Die beiden waren immer dabei. Niemand hat damals wissen können, dass es 7 Jahre dauern würde, bis genug Material zusammen ist, um wirklich einen umfassenden Film über diese Musikszene, diese Musikkultur auf Jamaika zeigen zu können und vor allen Dingen auch diese spirituelle Reise, auf die sich viele Musiker begeben, die dort nach etwas suchen. Dazu gehört natürlich Gentleman, der Hauptprotagonist des Films ist. Dazu gehört aber auch Albo Rossi zum Beispiel, kennt vielleicht auch der ein oder andere, ein italienischer Reggae-Musiker, der lange schon auf Jamaika lebt. Und das Schöne ist, dass uns der Film unter anderem auch die Anfänge zeigt, also die ersten Male, die Gentleman in Jamaika war, um dort auch aufzutreten, wie er auch im Film selbst erzählt.
Ich habe einfach gern Musik gemacht und war gern an Orten, wo Musik passiert. Ich habe schon auch Ideen festgehalten und habe gern gesungen irgendwie. Es gab schon so die ersten Live-Sessions, aber so dieses Artist-Sein, das war irgendwie super weit weg.
Now we're gonna bring on a brother from Germany. This brother is called Junkerman, all the way from Germany. Give him an African yo, yo, yo! Yeah! You are like rolling thunder, Coca-Cola bottle shape, girl, where you come from? Moving on bumper like girl in Jamaica.
Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. Da sieht man dann Gentleman mit 18 Jahren auf einer Bühne stehen, irgendwo in Jamaika. Und der macht einfach. Der steht auf der Bühne und macht einfach. Und was uns der Film zeigt letzten Endes, ist die Reise eines Musikers, der nach etwas sucht. Was genau das ist, wonach er sucht, hat er auch im Interview noch sehr ausführlich erzählt. Ich möchte euch diese Dokumentation jetzt schon sehr, sehr herzlich ans Herz legen, weil es wirklich ein toller Film geworden ist. Nicht so ein, so wie oft bei Dokumentationen ich das Problem habe, ein Film, der ein viel zu großes Augenmerk auf irgendwelche imposanten Bilder werfen würde, dass man jetzt nur irgendwelche Slums in Kingston sehen würde die ganze Zeit und unheimlich betroffen sein soll, sondern das ist eine Dokumentation, die sehr nah bei den Protagonisten bleibt, bei den Musikern, um die es geht, die erzählen, was sie über die Jahre erlebt haben. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Journey to Jah startet am Donnerstag bei uns im Kino. Wenn ihr gerne mal Dokus seht, diese hier lohnt sich auf jeden Fall. Gleich gibt's das Interview mit Gentleman und den beiden Regisseuren Noel Dernsch und Moritz Springer hier in Eine Stunde Film in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Journey to Jah heißt der Film, den 2 Regisseure, Noel Dernsch und Moritz Springer, gemacht haben. 7 Jahre hat das Ganze gedauert. Ein Film über die Reggae-Kultur in Jamaika. Einer der Hauptprotagonisten dieses Films, der übermorgen bei uns im Kino startet, ist Gentleman. Und ich habe ihn und die beiden Regisseure heute Nachmittag in Berlin getroffen. Und die Einstiegsfrage war an Tillmann, wie Gentleman ja mit bürgerlichem Namen heißt, Journey to Jah, also wie reist man denn nach Jah und was genau ist überhaupt Jah?
Also ich glaube, das ist eine Frage, auf die es also bei mir persönlich auch immer noch keine Antwort gibt, aber allein die Suche danach fühlt sich richtig an. So. Und für mich ist Jah die Göttlichkeit, ja, das Spirituelle, das Zeitlose. Und es gibt Parallelen zur Rastafari-Kultur, wo Jah eben Gott ist. Und im Alten Testament als Jahwe auch schon als Gott bezeichnet wurde. Und das ist ja das, was für mich auch so die Musik ausmacht, ist eben diese Verknüpfung Entertainment mit Spiritualität. Und Musik mit Aussagekraft, also die essentiellen Fragen des Lebens, die ja auch in dem Film behandelt werden. Es werden viele Fragen gestellt und nicht unbedingt Antworten gegeben, aber ich glaube, in dem Moment, wo man feststellt, dass man vielleicht aus verschiedenen Kulturkreisen kommt, eine verschiedene Religion hat, eine andere Konditionierung hat und trotzdem aber sich mit denselben Fragen beschäftigt, gibt das einem ein Gefühl von Zusammenhalt. Und wenn es eine universelle Sprache gibt, dann ist es Musik, die eben über die Grenzen hinausgeht. Und das ist ja auch der Grund, warum verschiedene Protagonisten in dem Film vorkommen, die eben einfach ihre Story erzählen. Ja. Oder ihre Suche, sagen wir es besser so.
Eine Suche, die demzufolge dann ja auch eigentlich eine bleiben muss sogar, ne? Die ja quasi kein konkretes Ziel am Ende haben kann.
Ach, ich hoffe schon, dass ich irgendwann mal ankomme.
Ihr habt euch nicht auf eine Reise begeben wie so ein Dreh, so nach dem Motto, wir nehmen uns jetzt irgendwie 3 Wochen und fliegen nach Jamaika und drehen da eine Doku, sondern ihr habt Material zusammengetragen über viele Jahre. Was war der ursprüngliche Gedanke, als ihr angefangen habt, das zu tun? Wusstet ihr von vornherein, da wird nach 3, 4 oder 7 Jahren ein Film draus, oder war das Material für dich, Tillmann, das ihr sammeln wolltet? Wie fing das an?
Nee, also es war ganz klar, dass wir von Anfang an Dokumentarfilm, Kinodokumentarfilm machen wollten. Dass es dann eine Drehzeit von 7 Jahren ist, haben wir natürlich nicht gedacht. Wir dachten, okay, jetzt in einem Jahr ist das Ding irgendwie abgedreht. Das hat sich eigentlich dann so ergeben. Auf der einen Seite einfach, weil wir uns wahnsinnig schwer getan haben, die Gelder aufzutreiben. Auch weil wir lange gebraucht haben, bis wir die Produktionsfirma gefunden haben, mit der wir es dann wirklich machen konnten. Das waren so die äußeren Faktoren. Und dann hat sich aber auch irgendwie gezeigt, dass diese 7 Jahre eigentlich ein guter Zeitrahmen waren, weil wir uns die Zeit nehmen konnten, sowohl die Protagonisten als auch das Land irgendwie kennenzulernen. Und wir hatten, glaube ich, immer ein sehr starkes Gefühl, was der Film sein soll. Und die Form hat sich dann ergeben. Und das ist aber eigentlich, glaube ich, was, wo uns Jamaika sehr entgegengekommen ist, weil Jamaika ein sehr spontanes, sehr offenes Land ist, wo man sich einfach in diesen Fluss einklinken kann. Und wenn man das tut, dann entstehen wahnsinnig schöne und magische Momente.
Dann werfe ich die Frage gleich mal an die beiden Macher und den Protagonisten zurück. Was sollte der Film denn werden, wenn du sagst, ihr wusstet eigentlich von vornherein schon relativ genau, in welche Richtung ihr wollt?
Also ich schließe mich der Frage aus, so, weil im Grunde war es für mich so, dass ich habe das gemacht, was ich sowieso gemacht hätte. Mhm. Ja, eben den essentiellen Fragen des Lebens hinterher zu eifern, Musik zu machen, in Jamaika zu sein, mit den Menschen, die mich umgeben, Gemeinsamkeiten aufdecken. Und die Kameras waren halt dabei. Und weil es eben so ein langer Zeitraum war, sind die Kameras irgendwann auch verschwunden. Und deswegen finde ich, ist es sehr nah dran und sehr persönlich und auch sehr authentisch. Deswegen für mich, ich habe keinen Film gemacht, das haben die gemacht. So. Die waren einfach dabei, als ich in Jamaika war und in der Schweiz auch mal. Und ja, also deswegen kann ich die Frage nicht beantworten.
Weil das nämlich genau auch das Gefühl ist, was der Film rüberbringt tatsächlich.
Ja, und weil Tillmann ist einer von 4 Figuren, so, die im Film präsent sind. Und für uns haben eigentlich alle 4 Figuren eigentlich die gleiche Tragkraft. Wir haben uns ja diese Leute auch bewusst ausgesucht. Ne? Also es repräsentiert ja jeder, repräsentiert ja eigentlich seine Geschichte und trägt mit zu diesem Film bei. Und diese 7 Jahre, viele dieser Szenen wären nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die Zeit gehabt hätten, eben 7 Jahre an diesem Film zu arbeiten. Dieses Vertrauen hat überhaupt viele Szenen erst möglich gemacht und diese intime Nähe, die wir auch zu den Leuten aufbauen konnten, war natürlich ausschlaggebend für viele dieser Szenen. Also gerade wenn du an die Szenen denkst mit Nati im Ghetto, oder auch bei Terry Lynn zu Hause in Waterhouse. Waterhouse ist eines der gewalttätigsten Ghettos eigentlich, also die Gewalt ist super präsent und da kannst du nicht einfach reinlaufen und sagen, guten Tag, wir wollen jetzt hier mal filmen. So, das ist eine Beziehung, die du aufbauen musst, die hat sehr lange gedauert und das kam uns zugute, auch wenn natürlich wir uns gewünscht hätten, dass wir den Film vielleicht schneller fertigstellen hätten können.
Tillmann, es gibt diese eine von vielen anderen, aber diese eine sehr bewegende Szene mit Jack Radix, da sitzt er da und philosophiert darüber, was irgendwie ist und was sein könnte und über die Liebe, die irgendwie so ein wichtiges Momentum ist in der Musik, neben einem Glauben und neben einer Göttlichkeit, aber sagt dann so, where is the love? So, also dieser krasse Gegensatz zwischen der besungenen Liebe und teilweise der Gewalt in den Ghettos. Wie hast du das erlebt in den letzten Jahren? Wie hat sich das verändert in Jamaica?
Also grundsätzlich, so als Zeitzeuge beobachte ich immer wieder, dass es schon viele gute Ideen in der Menschheit gegeben hat. Und dann aber die Realität kommt und man feststellt, der Mensch ist anscheinend doch anders. So. Und trotzdem glaube ich, ist eine gute Idee eine gute Idee. Und ich glaube, Jamaika ist ein Land, wo man es wirklich in the face bekommt, wo man wirklich ganz klar und deutlich zu spüren bekommt, dass einfach auch mehr dahinter steckt, als irgendwie, was auch Noel vorhin gesagt hat, als die Floskeln irgendwie, die ja auch vielleicht alle gut gemeint sind, aber in der Realität ist dann doch schwerer scheint, wirklich diese Harmonie oder diese Göttlichkeit diese Schönheit auch wirklich zu leben, so, und nicht nur irgendwie in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und ich glaube, Zweifel sind aber ein ganz wichtiger Bestandteil auch. Und Zweifel sind auch immer ein Antrieb und auch ehrlich. Ja, in dem Moment, ich habe ja auch die ganze Zeit Zweifel. Und in einer bestimmten Dosierung treiben sie an, aber ab einer bestimmten Dosierung fangen sie an zu lähmen. Und ich glaube, das ist so die Gratwanderung, die wir alle irgendwie in verschiedenen Bereichen tagtäglich durchleben, die in Jamaika einfach ultra präsent ist.
Zweifel am Weg, Zweifel an der Philosophie, Zweifel an dem, was du tust?
Zweifel am Weg, Zweifel an der Suche, was wir vorhin auch besprochen haben, diese Suche nach was, obwohl man gar nicht weiß, was suche ich denn eigentlich? So, und dieses Hinterfragen und trotzdem aber dieses Gespür zu haben, eine innere Stimme zu hören, die einfach sagt, das ist der Weg. Ja? Und ich glaube, da kann jeder irgendwie in seiner Geschichte ein Beispiel von nennen. So wie sich das anfühlt, wenn man von der inneren Stimme gesagt bekommt, hey, geh mal da lang und Zweifel immer wieder in den Weg kommen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Protagonisten in dem Film ausmacht. Wir werden dauernd die ganze Zeit mit Zweifeln konfrontiert und trotzdem schlagen wir den Weg ein. Und du gehst zwei Schritte vor und dann gehst aber auch wieder einen Schritt zurück. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen, wenn ich mir auch so die letzten Jahrzehnte, hört sich jetzt an, als wenn ich ein alter Mann wäre, aber Jahre so angucke, ist es im Grunde doch schon auch weiter nach vorne gegangen. So. Und gleichzeitig habe ich aber auch Phasen, wo ich das Gefühl habe, und ich glaube, das kommt auch in dem Film vor, weil es einfach auch ehrliche Gespräche gab. Manchmal habe ich einfach Phasen, wo ich denke, ich war viel näher dran am Spirit, als ich das jetzt bin. Und dann jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, irgendwie es geht nicht mehr weiter, dann öffnet sich irgendeine Tür und auf einmal ist der Horizont wieder weit und so. Also diese Hoffnung und Verzweiflung, dieses Zusammenspiel, ich glaube, das ist das, was jeder in uns hat. Und in dem Moment, wo man drüber spricht oder einen Song drüber schreibt und durch Musik genau diesen Gedanken oder das Gefühl mit Menschen teilt, hat man das Gefühl, oder die Menschen, die es dann hören, haben eben das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und es ist völlig menschlich, es im Zweifel zu haben.
Gleich gibt es noch einen zweiten Teil vom Interview mit Gentleman.
D-Radio Wissen.
Gentleman, den ich heute Nachmittag getroffen habe, nicht wegen seiner Musik, seiner aktuellen in erster Linie, sondern tatsächlich, weil er übermorgen im Kino zu sehen sein wird. Am Donnerstag kommt die Doku Journey to Jah in die Kinos. Darin Gentleman begleitet 7 Jahre lang bei seinen Exkursionen nach Jamaika von den beiden Regisseuren Noel Dernsch und Moritz Springer. Die beiden waren auch heute beim Gespräch dabei. Und nächste Frage ging an Gentleman in eine Richtung, die im Film auch häufiger besprochen wird, nämlich, dass er tatsächlich, wenn er dort vor Ort ist, überhaupt nicht wirkt, als würde er dort gar nicht hingehören.
Würde man
Gentleman nicht kennen und würde sich diese Doku angucken, dann gäbe es sicherlich ein paar Punkte, an denen man sich so fragt, warum spricht dieser jamaikanische Musiker eigentlich fließend Deutsch? Weil du das so assimiliert hast.
Ist gut.
Weißt du, diese ganze Lebensart, das ist ja auch teilweise, das ist ja, es wird ja auch irgendwie gesagt, ne? Also das gibt es ja auch als Szene tatsächlich im Film, sodass ich gedacht habe, naja gut, also irgendwie ein Slang oder ein Akzent oder so, den kann man sich drauf schaffen. Du lebst 5 Jahre in Texas, dann sprichst du wie Matthew McConaughey, das geht alles. Aber kann man ein Vibe oder ein Spirit lernen?
Ist eine gute Frage. Das ist mal eine gute Frage. Ich bin da jetzt auch ein bisschen platt, muss ich sagen. Kann man einen Vibe oder einen Spirit lernen? Nee, ich glaube, man kann sich im Vibe oder im Spirit öffnen. Mhm. So, ja, und darum geht es. Einfach offen zu sein für Einflüsse, offen zu sein für den Spirit. Weil der ist ja da. Und ich finde nicht mehr, dass wir jetzt alle spirituell sind, so, aber wir leben in dem Spirit. Daraus ist die ganze Welt gemacht. Und es ist eine Frage irgendwie, ob man sich dem öffnet oder ob man sich dem verschließt. Und ob man es wagt, manchmal aus dieser Comfortzone auszubrechen und zu gucken irgendwie, hey, was ist da noch? Und sich nicht irgendwie zurückzuziehen und in seinem Zimmer zu bleiben und sich zuzudecken, sondern wirklich offen zu sein, offen für Menschen, offen für andere Einflüsse, offen für den Spirit. So. Und ich glaube, dann passiert das so. Dann ist das noch nicht mal wo man sich für entscheidet, sondern es passiert. Und so war das bei mir persönlich auch, wenn ich mir das so angucke, auch so Revue passieren lasse und die letzten 20 Jahre und wie das alles entstanden ist, warum der Kölsche Jung nun mal zum Reggae kommt, ich weiß es nicht. Es ist aber passiert. Und ich glaube, manche Sachen kann man auch gar nicht erklären, sondern es ist auch wieder da, dieses Ding der inneren Stimme zu folgen. Warum bin ich mit 18 alleine 6 Wochen nach Jamaika geflogen? So. Ich weiß es gar nicht mehr. Und auch mich zurückzuversetzen in die Zeit, das ist so ja, ein bisschen bizarr. Und mit 18 bist du einfach noch super naiv irgendwo, was aber eher ein Schutz ist, so, weil du einfach Dinge tust, die du vielleicht sonst nicht tun würdest. Hast noch gar nicht so dieses Sicherheitsdenken, bist viel mehr im Moment, traust dich viel mehr und hast eigentlich viel mehr Eier als mit 40. So. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum, glaube ich, junge Leute auch gerade in dem Alter reisen müssen, um einfach schon da ihren Horizont zu erweitern und eine ganz andere Objektivität auf ihr Leben bekommen. So.
Umso schöner, dass ihr beiden diese Szene drin gelassen habt im Film, nämlich wo der 18-jährige Gentleman da auf der Bühne steht und der ist natürlich noch kein erfahrener Musiker, aber der steht da auf der Bühne vor so und so viel 1000 Leuten und man spürt da schon, der will was.
Ich glaube, Tillmann hat das ganz schön gesagt jetzt, also wenn ich jetzt mal unsere Geschichte von Journey to Jah zusammenfassen müsste, dann könnte man eigentlich das jetzt kurz schneiden, was Tillmann gesagt hat. Ich glaube, wir waren auch, wir sind mit dicken Eiern am Anfang nach irgendwie Jamaika gegangen und haben uns da mehr oder weniger dann am Anfang ein bisschen verloren und diese Suche, die schlussendlich jetzt unsere Figuren im Film machen, ich glaube, die haben wir hinter der Kamera mitgemacht, mit uns, also Moritz für sich, ich für mich und nach haben wir Menschen kennengelernt, die uns quasi bei der Suche, auf dieser Suche so bestätigt haben. Und es war ganz ehrlich auch nicht ganz einfach, Leute zu finden in Jamaika, die, mit denen man über dieses Klischee von One Love und irgendwie Reggae und Haile Selassie etc. irgendwie sprechen konnte. Und da sind wir super froh, dass wir Leute wie zum Beispiel eine Terry Lynn eben gefunden haben, die ihren ganz eigenen Weg zum Beispiel geht und eine super starke Frau ist und wirklich irgendwie auch was zu sagen hat. So.
Dann gebührt dir, Moritz, genau nämlich sozusagen das Abschlusswort.
Also ich glaube, worum es irgendwie geht, ist auch authentisch zu sein. Also weißt du, du kannst dir keine andere Kultur überstülpen, sondern es irgendwie geht darum, rauszufinden, okay, was ist denn das, was mit mir in Resonanz tritt? Und dann aber auch irgendwas Neues daraus irgendwie zu kreieren. Und ich denke, dass das hat Tillmann und das haben aber auch irgendwie die anderen Protagonisten irgendwie einfach sehr schön geschafft, so auf der einen Seite was zu integrieren und auf der anderen Seite sich irgendwie treu zu bleiben. Also weil wenn du dir nicht treu bleibst, dann ist es dieser Effekt, den glaube ich, den auch man ganz oft irgendwie erlebt. Es gibt diese Leidenschaft für etwas, das man jemand mit 16 hat und dann irgendwie 5 Jahre später findest du dich eigentlich genau in der Welt wieder, gegen die du angetreten bist. So. Und ich glaube, das schaffst du halt auch nur, indem du bereit bist, das wofür du erst eine Begeisterung hast, auch irgendwie zu kritisieren. Und das war auch unser Ansatz zu sagen, okay, es gibt eine wahnsinnige Leidenschaft und eine wahnsinnige Sympathie für die Musik und für die Bewegung, aber wir wollen eben das nicht jetzt kommentarlos hinnehmen, sondern wir wollen den Finger jetzt auch in die Wunden legen und nicht, um es schlecht zu machen, sondern um es voranzubringen. Und das ist, glaube ich, das, also Carolyn Cooper sagt das sehr schön, dass es notwendig ist, Glauben und nicht aber jetzt nur Glauben, sondern generell die Dinge neu zu definieren.
Das ist den beiden Filmemachern Noel Dernsch und Moritz Springer sehr, sehr schön gelungen in der Doku Journey to Jar. Gentleman, a.k.a. Tillmann Otto, wie gesagt, einer der Protagonisten dieser Dokumentation, die übermorgen in die Kinos kommt. Wenn ihr Bock auf Doku habt, dann guckt sie euch mal an. Wir sprechen gleich über verfilmte Videospiele. Ein weiteres startet nämlich am Donnerstag im Kino, Need for Speed. Darum geht's gleich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es gibt vermutlich kaum jemanden in unserer Altersgruppe, wage ich mal vorsichtig zu behaupten, der von Need for Speed noch nie in seinem Leben irgendwas gehört hätte. Es ist eine der erfolgreichsten Autorennsimulationen der Welt. Millionen, zig Millionenfach verkauft weltweit. Eine Serie, die es schon sehr lange gibt und von der es immer wieder aufsehenerregende neue Versionen gab. Technisch sehr, sehr hochwertig. Und genau dieses Spiel ist jetzt Vorlage einer Verfilmung geworden. Übermorgen kommt die Filmversion von Need for Speed in die Kinos. Als Hauptdarsteller konnte man Aaron Paul verpflichten. Das ist der Jesse Pinkman aus der erfolgreichen TV-Serie Breaking Bad, der einen jungen Mechaniker spielt, einen Typen, der für schnelle Autos brennt, speziell für die in dem Spiel gern eingesetzten Muscle Cars, also Autos wie ein Ford Mustang zum Beispiel, die aufgebrezelt werden bis sonst wohin, Karren, die beim Anlassen schon die ersten 15 Liter Sprit runterschlucken und natürlich wahnsinnig gut aussehen und wahnsinnig schnell sind. So einen Typen spielt er, der diese Autos liebt, der auch an illegalen Rennen teilnimmt und der dann sozusagen konfrontiert wird mit einem reichen Typen, der ihm ein Wahnsinnsangebot macht.
Wenn du meinen Mustang so zu Ende baust wie diesen Gran Torino, gebe ich dir ein Viertel vom Verkaufspreis.
Ein Viertel?
Der Wagen ist 2 Millionen wert. Mindestens. Das sind 500.000, die da rausspringen.
Hört sich erstmal nach einem guten Deal an. Er soll einen Rennwagen fertig machen für einen reichen Kunden, der dafür unheimlich viel Geld bezahlen will, soll beteiligt werden. Natürlich, ohne zu viel zu verraten, wird er aufs Kreuz gelegt, landet am Ende sogar im Knast. Und erst als er später rauskommt, sinnt er auf Rache, nämlich genau gegenüber diesem Typen, der ihn da damals reingelegt hat. Und wie macht man das in so einem Film? Natürlich, man jagt sich mit Rennwagen quer über den gesamten Planeten. So hört sich das dann in der Regel an. Da werden viele Reifen gequietscht, Bodenbleche ohnmächtig getreten und gegeneinander, wie gesagt, Rennen gefahren, verfolgt von der Polizei und jeder Menge anderer Menschen, die einem ans Leder wollen. Ich kürze das an dieser Stelle kurz ab und sage einfach, die Handlung des Films ist wirklich maximal eine Rahmenhandlung. Mehr ist das nicht. Also da passiert so ein bisschen was im Hintergrund. Es gibt natürlich auch noch eine irgendwie herbeigebogene Liebesgeschichte. Ansonsten geht es aber tatsächlich darum, das Reifenquietschen, dass man eine wahnsinnig waghalsige Rennaction sieht. Und tatsächlich ist es den Machern des Films auch gelungen, die ein oder andere Szene im Film so aussehen zu lassen, als hätte man sie direkt aus dem Spiel Need for Speed rauskopiert und in den Film reingepastet. Da gibt es also diese klassischen Rennen auch gerne mal bei Nacht durch verlassene Städte, durch so Industrieanlagen, sehr verwinkelt, immer mit mehreren Autos, die sich gegenseitig jagen, Rennen über Brücken und natürlich die eben angesprochenen waghalsigen Stunts. Frage ist tatsächlich an euch gewesen, ist denn sowas geeignet zum Verfilmen? Grundsätzlich sind Videospiele zum Verfilmen geeignet? Es gab ja ein paar, die sehr erfolgreich schon im Kino gelaufen sind, wenn wir beispielsweise nur an Tomb Raider denken, die Lara Croft-Geschichte mit Angelina Jolie beispielsweise, mag man gemocht haben oder auch nicht, erfolgreich war es in jedem Fall. Oder natürlich die Resident Evil Filme, die auch sehr, sehr erfolgreich im Kino gelaufen sind. Auch da war die Vorlage ein Videospiel. Es gab auch ganz beschissene, excuse my French, wirklich ganz beschissene Versionen von verfilmten Videospielen. Ich möchte da nur an die diversen Uwe Boll Filme denken. Und nein, an dieser Stelle, Uwe Boll ist kein Kult. Wenn ihr anderer Meinung seid, mail@dradiowissen.de, können wir gerne gerne drüber streiten, mal einen ganzen Abend lang. Uwe Bolls Filme sind keine Kultfilme, sie sind Schrott. Da gehört zum Beispiel Far Cry dazu, wenn ich mich daran zurückerinnere, mit Till Schweiger in einer der Hauptrollen oder auch Ralf Möller wird mir immer noch ganz, ganz komisch rund um den Bauchnabel. Aber ich hatte nach eurer Meinung gefragt und tatsächlich auch einige bekommen, welche Spiele sollte man denn verfilmen? So rum wird ja ein Schuh draus. Und da hat zum Beispiel Pascal van der Meer mir eine Mail geschrieben und gesagt, auf eure Frage, welche Spiele sich grundsätzlich gut für eine Verfilmung einigen, eignen würden, möchte ich gerne ein paar Vorschläge unterbreiten. Er hat gesagt, zum Beispiel Mass Effect würde ich unterschreiben, ist ein sehr komplexes Spiel gewesen von BioWare, Science-Fiction-Blockbuster. Er schreibt hier, die Geschichte rund um Commander Shepard und die Crew der Normandy bietet tiefgründige Charaktere, politische Verstrickungen und einen furchterregenden Gegner, ja. Andere Idee zur Verfilmung von ihm ist Fahrenheit. Lucas Kane, IT-Angestellter in New York, begeht in geistiger Umnachtung auf der Toilette eines Schnellrestaurants einen Mord. Das Besondere an dem ja interaktiven Film aus 2005, schreibt er, abwechselnd übernimmt der Spieler die Kontrolle über Lucas oder die Detectives Carla und Tyler. Und noch eine dritte Idee, die er geschrieben hat, Bioshock. Auch ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, könnte man durchaus verfilmen, würde sich anbieten. Geht um Jack, der 1960 als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt, der sich auf einen Leuchtturm rettet, nahe der Unglücksstelle mitten im Ozean. Und ja, am rettenden Ufer findet er den Eingang in so eine geheime Unterwasserstadt. Rapture heißt die, und da passieren auch einige Dinge, die sich gut verfilmen lassen würden. Ich denke, dass es durchaus Spiele gibt, die eine sehr, sehr gute, auch von der Story her, eine sehr gute Vorlage sind, beziehungsweise wären, um sie zu verfilmen. Need for Speed, der jetzt übermorgen in den Kinos startet. Ich sag mal, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ist für Leute, die tatsächlich auf Renn-Action stehen und denen das auch ausreicht, wenn Autos durch die Luft fliegen, was in diesem Film, das gebe ich gerne zu, sehr, sehr spektakulär aussieht, dann kann man sich davon mal 2 Stunden im Kino berieseln lassen. Wer allerdings im Hintergrund schon gerne eine Story hätte bei einem Film, die einem vielleicht auch Raum für Spekulationen lässt und für ja, eigene Interpretationen, der ist in dieser Verfilmung eines Videospiels in Need for Speed vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben ab übermorgen. Weitere Meinungen von euch zum Thema Videospiele verfilmen, welche bieten sich an und bei welchen könnte man es erlassen, könnt ihr mir gerne zuschicken per E-Mail mail@deradiowissen.de, das ist die Adresse, oder über die bekannten Social Network Plattformen, da möchte ich eurer Kreativität keine Grenzen setzen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Film.
Peanuts in 3D. Es gibt Filme, die sind in ihrer Form dermaßen Kult, dass es lange dauert, bis sich jemand an ein Remake traut. Im Fall der Comicserie Die Peanuts wird genau das passieren. Als Beweis gibt es jetzt erste Bilder aus dem Peanuts 3D-Animationsfilm. Charlie Brown und Snoopy nicht mehr krakelig und zweidimensional, sondern hochmodern aufgelöst und ein Fall für die 3D-Brille. Auch ein Starttermin steht schon fest, am 3. Dezember 2015 sollen die 3D-Peanuts ins Kino kommen. Eventuell sturmlaufenden Fans versucht Autor und Produzent Craig Schulz einen Riegel vorzuschieben. Der Sohn von Peanuts-Erfinder Charles M. Schulz sagte, ich beschütze das Besondere an den Peanuts viel stärker, als mein Vater es je getan hat. Die 3D-Animationen hätten ihm sicher gefallen, denn sie bringen einem den Comicstrip noch viel näher. Nur zur Geschichte wollte Schulz noch nicht viel verraten. Es gehe um einen kleinen Jungen und dessen Hund. Ach was. Johnny Depp verlobt. Nach einigem Hin und Her, was die Zukunftspläne von Hollywood-Star Johnny Depp und dessen Freundin und auch Schauspielerin Amber Heard angeht, gibt es jetzt endlich was Handfestes. Die beiden haben sich vor wenigen Tagen offiziell verlobt. Bei der großen Party am Wochenende in Los Angeles feierte das Paar im Kreis von Freunden und Bekannten. Fluch der Karibik-Produzent Jerry Bruckheimer gehörte genauso mit dazu wie der Schauspieler Andy Garcia oder der Musiker Marilyn Manson. Bei der Hochzeit, für die es noch keinen festen Termin gibt, soll aber nochmal ordentlich eins draufgelegt werden. Johnny Depps Freunde, die Rolling Stones, sollen als Hochzeitsband auftreten. Na dann, alles Gute! Doch wieder neue Star-Wars-Details. Erst hieß es, absoluter Maulkorb, keiner der Beteiligten darf irgendwas über die geplante Episode 7 von Star Wars ausplaudern. dann sickerten doch erste Details durch. Die frühere Prinzessin Leia-Darstellerin Carrie Fisher gab sogar preis, dass sie für ganze 6 Monate zum Dreh nach London reise. Die nächste Überraschung war, dass der eher unbekannte Adam Driver den neuen Bösewicht spielen werde. Den kennt man allenfalls aus Filmen wie Lincoln oder Inside Llewyn Davis. Und jetzt sind passend dazu auch erste Namen für die neuen Helden der Sage im Spiel. Allesamt wenig bis unbekannt. Sie hören auf Namen wie Matthew James Thomas, Jesse Plemons oder auch John Boyega und sollen die ersten Castingrunden für den neuen Star Wars Helden bei Regisseur J.J. Abrams überstanden haben. Damit wäre nun klar, die Hauptrollen von Star Wars Episode 7 wird der Regisseur mit unbekannteren Schauspielern besetzen. Die zu erwartenden Kultstars wird man dann in den Nebenrollen sehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Genau so heißt diese Sendung und diese eine Stunde ist in wenigen Minuten vorbei. Ich versuche es so kurz und vor allem so schmerzlos wie möglich über die Bühne zu kriegen. Das war's für heute. Aber so Gott will, gibt es auch nächste Woche wieder einen Dienstag. Dann reden wir wieder über Kinofilme, über Serien, über alles das, was irgendwo flimmert. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr sehr, sehr gerne dabei. Ich verabschiede mich. Ich bin und war Tom Westerholt. Bis nächsten Dienstag.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.